Und da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Zwei Drittel der Österreicher haben kein Vertrauen mehr in unsere Regierung. Das ist das Ergebnis des neuen Demokratieindex von SORA. Gründe zu zweifeln gibt es viele. Die Energiepolitik, die Asylkrise, die Teuerung und dann auch noch der Fall Leonie, eine schier unerträgliche Gewalttat. Es war Mord, urteilen die Geschworenen am vergangenen Freitag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wieso schafft es der Staat nicht besser, uns zu schützen? Ist unsere Asylpolitik zu lasch? Und wieso wenden sich immer mehr Menschen von der Demokratie ab? Wie gefährlich kann das am Ende werden? Über all das sprechen wir heute und das sind meine Gäste. Ich freue mich auf den Autor, Psychologen und Integrationsexperten Ahmad Mansur. Für ihn steht fest, unsere Politiker verschließen lieber die Augen vor Integrationsproblemen, statt offene Debatten zu führen. Der ehemalige Chefredakteur des Profil Herbert Lackner ist bei uns. Er meint, wir sollten uns den richtigen Problemen wie etwa der Teuerung annehmen, statt uns über Einzelfälle von Gewalt zu ereifern. Das hilft nur den rechten Populisten. Er vertritt die Familie der jungen Leonie. Der Anwalt Florian Höllwart ist zu Gast. Er kritisiert Politik und Behörden scharf und sagt, wenn uns der Staat nicht schützen kann, ist auch er ein Täter. Und ich begrüße Anna Schneider, Chefreporterin bei der deutschen Zeitung Die Welt. Sie warnt, wenn die Politik es nicht schafft, unsere Probleme zu lösen, wird das Vertrauen der Menschen in die Demokratie weiter sinken. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Höllwart, am Freitag gab es nach 1,5 Jahren das Urteil im Fall Leonie. Es ist noch nicht rechtskräftig. Es lautet Mord und Vergewaltigung. Für die drei junge Männer aus Afghanistan, gibt es lange Haftstrafen von 19 Jahren bis lebenslang. Sind Sie zufrieden mit dem Urteil?
Wir sind mit dem Urteil insofern zufrieden, als es vor allem für die Hinterbliebenen, nämlich die Eltern und die Kinder, ein Äquivalent zum Ausgleich der Tat darstellt. Die Täter, es war ja ursprünglich ein Delikt angeklagt, das zwar im Strafmaß das Gleiche bedeutet hätte, allerdings Vergewaltigung mit Todesfolge, allerdings war es uns nach mittlerweile 528 Tagen Verteidigung und Vertretung der Mandanten von Anfang an ein massives Ziel, gerade diesen Fall Leone explizit für alle anderen Femizide in einer maximalen Qualität medienwirksam aufzuzeigen. Weil es geht natürlich um Leonie in dem Verfahren. Allerdings ist es nur ein i-Tüpfelchen betreffend die Problematik. Mhm. Die Familie, die Angehörigen sind diejenigen, die das Ergebnis misslungener Politik, misslungener Asylthemen erfahren mussten.
Da sprechen wir gleich noch im Detail, aber Sie wollten also ein generalpräventives Urteil erzielen und das ist gelungen mit der Höchststrafe.
Ja, die Höchststrafe, wir hatten einen Erwachsenen, zwei junge Erwachsene, Erwachsene 10 bis 20 Jahre oder lebenslang zu erwarten und die jungen Erwachsenen Höchststrafe 20 Jahre. Wie gesagt, einmal lebenslang für den Erwachsenen und zweimal praktisch die Höchststrafe 20 Jahre, 19 Jahre für die anderen. Und das ist ein generalpräventives Urteil für alle Männer, muss man ehrlicherweise sagen, die glauben, sie können ihre eigenen Ansprüche und eigenen Willen Mädchen und Frauen aufoktroyieren. Und bedauerlicherweise natürlich auch Personen, die aus anderen Kulturen kommen, die es offensichtlich nicht verstehen oder verstehen wollen, dass es in Europa, Westeuropa andere Verhaltensregeln gegenüber Frauen gibt. Und das, insofern sind wir natürlich schon sehr glücklich, auch wenn es kein politisches Urteil sein soll. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber dass denen ein Zeichen gezeigt wird, sowohl österreichischen, deutschen Männern, aber eben auch Personen aus anderen Ländern. Und Gewalt geht von Männern aus, dass das so nicht funktioniert.
Sie vertreten ja die Familie von Leonie und ihr Partner Johannes Ölbeck, der hat am Freitag im Gerichtssaal einen offenen Brief der Familie vorgelesen. Darin heißt es, wir sind alle am Ende. Psychiatrie stationär, Psychotherapie, Epilepsie, Psychoreha. Es bleibt eine unendliche Trauer, die wohl nie zu Ende gehen wird. Kann die Familie jetzt mit diesem Urteil Frieden finden?
die Familie hat jetzt die Möglichkeit, Frieden zu finden und damit abzuschließen. Jedes andere Urteil hätte immer den Beigeschmack, dass auch die Justiz versagt, dass auch die Geschworenen versagen, die Staatsanwälte und letztendlich auch die Regierung. Mit diesem maximalen Urteil haben sie für sich subjektiv gesehen die Gerechtigkeit im Gerichtsverfahren erfahren und können damit abschließen. Das Geschehen werden sie wahrscheinlich nie verarbeiten oder vergessen natürlich, aber es ist ein guter Ansatz und das war wichtig.
Ja. Sie haben die Familie jetzt insgesamt 1,5 Jahre lang betreut, sind mit dir wirklich durch die Hölle gegangen. Vor allem, weil im Prozess auch eine wirklich kaltschnäuzige Art zutage getreten ist der Täter, die ja sich völlig distanziert haben von der Tat, die immer wieder neue Geschichten aufgetischt haben, sich gegenseitig die Schuld zugeschoben haben, obwohl die Beweislast ja erdrückend ist. Also es gibt DNA-Spuren, es gibt grauslige Handyvideos. Wie gehen Sie als Anwalt, auch als Mensch hinter dem Anwalt damit um?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass mich das anwaltlich nicht emotionalisiert. Das heißt nicht, dass ich nicht darüber nachdenke, aber ich wäre vielleicht schlecht in meiner Tätigkeit, wenn ich mich da hier durch Emotionen auch mit reinziehen lassen würde. Und deswegen war es unter Umständen auch dieses gute Ergebnis, weil auch der Kollege und ich, wir uns wirklich versucht haben, objektiv an die Sache heranzugehen. Mhm. Und Gewalttaten gegen Leib und Leben ist unser Tagesgeschäft teilweise. Und da kann man sich nicht damit so identifizieren, nämlich emotional. Sonst würde man wahrscheinlich da auch psychisch angeknackst werden. Aber es war wichtig. Und was mich natürlich schon bewegt hat, war der Umstand, wie Sie richtig gesagt haben, diese Gleichgültigkeit und Ignoranz der Angeklagten betreffend die vorliegenden DNA-Gutachten. Sie müssen sich vorstellen, die haben ja die Tat selbst gefilmt mit Video und behaupten dann im Wesentlichen, sie waren gar nicht dabei und sie haben geschlafen. Mhm. Und eines hat mich natürlich auch sehr beeindruckt, nämlich negativ, dass ich einen Angeklagten gefragt habe, ob ihm irgendetwas leid tut an der Tat. Er hat gesagt, ja, dass er die Leonie mit in diese Wohnung genommen hat. Und was ihm auch peinlich ist, dass sie dann in ihm gelegen ist. Aber er hatte keinen Geschlechtsverkehr, obwohl die DNA auf seinen Genitalien gefunden wurde. Er weiß aber nicht, wohin sie kommt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihm noch irgendetwas leid tut in dieser Tatsache. Da hat er auch nur gesagt, nein. Und das hat mich schon sehr erschüttert, diese völlige Ignoranz. Und es ist Dummheit. Ja? Mhm. Also die waren ja auch alle sehr gut vertreten mit renommierten Anwälten. Und die haben die natürlich auch dahingehend natürlich gebrieft, dass ein reumütiges Geständnis der wesentlichste Milderungsgrund ist im Strafverfahren. Aber
das kam halt nicht.
Aber die Entscheidung trifft der Mandant. Mhm. Und wenn der meint, die DNA-Spuren sind unbeachtlicher, Video selbst gemacht ist auch unbeachtlich, dann soll das so sein. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn die weiter bei dieser Linie bleiben, dann wird ihnen schon klargemacht werden, das Urteil, was das Verfolgen haben wird.
Mhm. Es macht viele fassungslos, auf das, was Sie gerade geschildert haben, Herr Höllwert. Herr Mansour, helfen Sie uns zu verstehen als Psychologe, wie können Menschen zu so einer Tat fähig sein?
Also erstmal als Vater bin ich sehr traurig. Natürlich vor allem als Vater eines Tochter. Also wenn sowas passiert, ist das natürlich die Emotionen auch da. Und die haben auch ihre Berechtigung in der Debatte. Ich arbeite viel im Gefängnissen, auch in Bayern und auch in Deutschland insgesamt. Und sehe immer wieder solche Jugendliche, die mit Sexualstraftaten zu tun haben, die es nicht mal verstanden haben, was sie falsch gemacht haben. Und das hat natürlich auch mit einem gewissen kultureller Hintergrund zu tun, wo Frauen insgesamt verachtet werden, wo die Sexualität komplett tabuisiert. Und dann kommen sie in eine Gesellschaft, die ganz anders mit ihrer Sexualität umgeht und deuten das auf eine Art und Weise, dass Frauen, die mit ihnen auf der Straße ist, die vielleicht nicht ein Kopftuch tragen, verfügbare Frauen wären, mit denen man machen kann, was man will. Das hat einen kulturellen Hintergrund, den wir nicht tabuisieren sollen beim Umgang. Das ist nicht der erste Fall. Wir haben in Deutschland mehrere Fälle. Ich erinnere nur an den Silvesternacht in Köln, wo massenhaft solche Taten, also nicht in diesem diese Intensivität, aber mindestens halt sexuelle Belästigung dabei waren. Und die Frage, die wir uns stellen sollen, wenn Menschen anders sozialisiert sind, nach Europa kommen, hier in Konflikt mit den Werten kommen, wie können wir diese Menschen erreichen und wie können wir diese Menschen vielleicht auch gewinnen für eine Gesellschaft, die Freiheit, Individualität und Gleichberechtigung auch hochachtet.
Mhm. Aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Nach solchen Gewalttaten drehen sich Diskussionen oft um die Frage, haben wir genug getan, um die Männer zu integrieren? Wen trifft die Schuld? Wer trägt wie viel Schuld? Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das sehr nachvollziehen. Auch die beste Integrationsarbeit wird nicht alle Menschen erreichen. Es gibt Menschen, die einfach nicht zu erreichen sind, die mit einer gewissen Verachtung auch Europa und unsere Werte betrachten. Die müssen wir in aller Deutlichkeit auch die Grenzen zeigen. Und wer Schutz in eine Gesellschaft sucht, ist herzlich willkommen. Wenn aber eine Gesellschaft von jemandem geschützt werden muss, der dazugekommen ist, dann muss auch der Weg nach außen gezeigt werden. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Migrationspolitik den Weg hinein zeigen, aber nicht den Weg hinaus, wenn es darum geht, Menschen, die hier nicht zu integrieren sind. Ich glaube, was wir tun, ist viel zu wenig, um überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir Probleme haben. Ich meine, wir werden das in dieser Sendung, aber auch seit Jahren in der Gesellschaft zu tun haben mit Stimmen, die sagen, sowas gibt es nicht. Und darüber zu reden, bedient die Falschen oder das wäre rassistisch, überhaupt bestimmte Sozialisationen als Hintergrund bei der Tatmotiv zu erwähnen. All das hilft uns nicht, die Realität zu sehen. Und die Realität ist, es gibt großartige Menschen, die schon längst integriert sind in unsere Gesellschaft, die solche Taten auch verurteilen und nie dazu kommen, so was oder so etwas mit einer Frau zu tun. Es gibt aber eine Menge Menschen, die bei uns leben und diese Gesellschaft komplett verachten und die Art und Weise vor allem, wie Frauen selbstbewusst leben, nicht wahrhaben wollen.
Und es sind Menschen, Männer, denen wir Schutz gewähren in unserem Land. Jetzt ist es so, dass ein Mädchen zu vergewaltigen oder gar umzubringen, das ist in jedem Land ein Verbrechen. Warum glauben die Männer, dass das bei uns geht, in dem Land, das ihnen Schutz gibt?
Das hat mit dem Land nichts zu tun. Das hat mit der Art und Weise, wie die Frauen wahrgenommen werden. Und bestimmte Frauenbilder kennen Sie. Das sind Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit sind. Das sind Frauen, die tabuisiert mit ihrer Sexualität umgehen. In Afghanistan, aber auch in Teilen Syriens sind die Frauen nicht in der Öffentlichkeit, sondern sie gehören zu Hause, werden kontrolliert von den Männern. Und dann haben Sie hier ein ganz anderes Frauenbild getroffen. Und egal, ob das in Syrien passiert, ich meine, wir kennen das aus Ägypten von Al-Tahrir-Platz, wir kennen das von anderen Zusammenhängen. Da, wo die Frauen sich anders verhalten, als sie für legitim halten, werden diese Frauen als freiwillig bezeichnen. Und man versucht sein Glück sozusagen mit denen, in Extremfällen sogar mit Vergewaltigung oder mit Mord. Und das hat nicht mit Österreich oder mit Deutschland zu tun, sondern es hat mit dem Frauenbild, die diese Menschen mitgebracht haben oder halt mit denen sie sozialisiert sind. Ja.
Jetzt ist es so, in jedem Gerichtssaal ist es üblich, die Motivation des Täters zu beleuchten, sein soziales Umfeld näher zu betrachten. Herr Lackner, soll das auch für die Berichterstattung gelten?
Na, ich will zuerst nur vielleicht diesen Eingangssatz, den Sie von mir zitiert haben, das ist ein Einzelfall und da braucht man nicht so lange darüber reden, ein bisschen relativieren. Das ist natürlich ein furchtbarer Fall. Das ist eine ganz entsetzliche Geschichte und wenn man sich die genauer anschaut, das ist natürlich unfassbar, was da passiert ist von diesen drei jungen Männern. Nur, was Sie sagen, greift ein bisschen zu kurz. Wenn man ihnen zuhört, glaubt man, alle Vergewaltigungen in Österreich werden von afghanischen Asylwerbern begangen. Und das ist natürlich mitnichten so. Die allergrößte Zahl der Vergewaltigungen in Österreich wird von Bekannten, von Freunden, von Ehemännern begangen. Es gab im vergangenen Jahr, also 2021, 1000 Vergewaltigungen in Österreich. Ich weiß nicht, über wie viele Sie in der Zeitung gelesen haben. Wahrscheinlich über 3 oder 4, die eben von Asylwerbern begangen wurden. Über die restlichen 1050 ist keine Zeile gestanden oder relativ wenig in den Zeitungen gestanden. Und das ist durchgängig. Diese Zahl bleibt etwa gleich schon seit 10 Jahren.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Bitte.
Warum ist das jetzt relevant? Warum müssen Sie mit Relativierung versuchen,
diesen... Was heißt Relativierung? Das ist eine falsche Unterstellung, wenn Sie mir da eine Relativierung
unterstellen. Ja, aber können Sie nicht verstehen,
Sie wissen das offenbar nicht.
Ne? Ich weiß es ganz genau. Und das ist die Debatte, die wir seit 2015 gemacht haben. Nur eine kurze Frage. Warum dürfen wir in so einem Fall bei Leuten, die zu uns Schutz gesucht haben, anders betrachten, wenn sie zu Gewalttaten kommen, als Einheimische, die hier geboren aufgewachsen sind?
Das tue ich ja überhaupt nicht. Ich will Ihnen nur erklären oder erzählen, wer diese Taten begeht, diese 1054 Vergewaltigungen. Bitte. Wer hat die begangen im vergangenen Jahr? Das ist eine Studie des Instituts für Familienforschung, nicht von mir erfunden. In 17% der Fällen war es der Partner, also der Ehepartner, der Mann, Vergewaltigung in der Familie. In weiteren 13% der Fälle war es der Ex-Partner. Also ein Drittel ist Partner bzw. geschiedener Mann, wahrscheinlich, nehme ich an, der Ex-Partner. So. Weitere 18% sind ein Freund oder ein enger Bekannter. 2% ist ein Nachbar, na gut. Weitere 23% sind aus dem weiteren Bekanntenkreis dieser vergewaltigten Frau. 20% sind von völlig unbekannten Personen. Also die Asylwerber, von denen Sie sprechen, die und wahrscheinlich auch die, die Ihnen da in den Prozess untätig gekommen sind, die sind sicher in dieser letzten Gruppe anzufinden, die Leonie wird ja nicht gekannt haben vorher.
Nein, das ganz wenig. Ich kenne diese Statistik.
Offenbar nicht, weil sonst hätten Sie ja nicht so argumentiert. Sie sehen, die meisten Vergewaltigungen werden im Bekanntenkreis.
Ja, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund können im Bekanntenkreis auch Frauen vergewaltigen.
Das sollte man auch bei so einer Diskussion auch dazu sagen.
Ja, ich verstehe den Schrecken
dieser Daten. Ich verstehe Ihre Logik.
Herr Lackner, Sie verlieren sich im Detail. Also uns ist es immer darum gegangen, das Problem Femizid. Und das ist mir völlig egal, von wo der kommt. Und deswegen habe ich auch explizit gesagt, der Österreicher oder der Deutsche. Aber natürlich in der Bevölkerung scheint der Asylwerber und der aus einer anderen Kultur stammend massiver auf als ein Österreicher oder Deutscher. Und Leonie ist der einzige Fall, der in dieser Qualität, wie ich gesagt habe, öffentlichkeitswirksam gemacht wird. Alle anderen 22 Femizide seit 2022, über 30, 21, sind unter den Teppich gekehrt worden. Und da interessiert es niemanden, wo der herkommt. Die Angehörigen interessiert es, dass das Kind oder die Frau tot ist.
Sie sind aber Anwalt. Spielt Tatmotiv, die Hintergründe, eine Rolle bei so einer Verhandlung?
Natürlich.
Und ich redete über die Tatmotive. Und die Tatmotive können sehr unterschiedlich sein. In diesem Fall ist die Tatmotiv die kulturelle Hintergrund und die Sozialisation. Ich habe nicht gesagt, das sind alle so. Nicht? Ja, aber trotzdem.
Ein geschiedener Mann, seine Frau,
vergewaltigt. Also Ihre Logik ist auch nicht Ihre Logik
aber Herr Lackner, Sie haben uns jetzt gerade erklärt, woher die Täter kommen, nämlich dass die teilweise aus dem engeren Bekanntenkreis, aus dem engeren Umfeld kommen. Aber wenn man sich die Herkunft der Täter ansieht, dann wissen wir auch, dass die Afghanen unter den Tätern gerade bei Sexualdelikten, bei Vergewaltigungen überproportional vertreten sind, gemessen an ihrem Anteil an der österreichischen Bevölkerung, nämlich um 6-fache und in Deutschland um das 4-fache. Das sind leider das sind die Fakten.
Das ist auch überhaupt nicht zu entschuldigen. Nur, also ich will jetzt ja da keine Vorlesung in Sozialwissenschaften halten, aber natürlich sind die Asylwerber und Afghanen gehören zu einer sozialen Bevölkerungsgruppe, einer Alterskohorte, die in allen Kulturen ist diese Alterskohorte am meisten kriminalitätsanfällig. Die Kriminalität wird von Österreichern, von Deutschen, von überall, hauptsächlich in der Gruppe zwischen 18 und 35, 40. Das ist die kriminalitätsanfällige Gruppe. Sie werden das wissen, Sie sind ein Strafverteidiger, nicht? Wenn ich recht
informiere. Auch, ja. Also die kulturelle Hintergrund spielt überhaupt keine Rolle.
Moment einmal. Die Gruppe, die jetzt kommt als Asylwerber, die rekrutiert sich zu einem sehr großen Teil aus dieser Alterskohorte. Jetzt kann dann trotzdem der Afghane noch überrepräsentiert sein in der Kriminalitätsstatistik. Nur was folgere ich jetzt daraus? Dass ich sage, der Afghane ist, da muss ich eine Schlussfolgerung Bevölkerung
hab
leisten.
Habe ich getan.
Und vor allem, muss man diese Zahlen versuchen, auch ein bisschen zu verstehen. Und nicht nur, wie Sie da jetzt zu tun, als würden alle Verbrechen in Österreich
das versuchen wir ja.
Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass wir diese Menschen gewinnen sollen. Ja. Aber wissen Sie, genau diese Logik ist das Problem bei der Integration in Deutschland, in Österreich, in Europa. Weil sie die Wahrheit nicht sehen wollen, weil sie die Realität nicht sehen wollen, weil sie den kulturellen Hintergrund nicht sehen wollen. Ich bin ja selber Migrant und ich bin nicht in der Lage, Frauen zu vergewaltigen. Ich sage, das ist auch ein großer Teil von Menschen, die damit nichts zu tun haben. Aber mit ihren Blocken und mit ihren Unfähigkeit, wirklich die Hintergründe auch zu benennen, auch wenn sie unbequem sind. Nein, haben sie nicht. Sie haben eine Statistik dargestellt, ohne dass der Hintergrund überhaupt erleuchtet wird. Auch die Leute, die ihre Partner vergewaltigen konnten, Migrationshintergrund haben.
Ich möchte gerne die Frau Schneider mit in die Diskussion hereinholen. Frau Schneider, der Falter, Wiener Wochenzeitung, spricht sogar von einem Muster. Ja? Wir hatten nämlich erst gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen, den nächsten grausamen Fall. Da haben zwei Burschen, darunter ein Iraker, zwei junge Mädchen in ihre Wohnung gelockt, ihnen Drogen gegeben, sie wehrlos gemacht und vergewaltigt. Daraufhin hat der Falter eine Reportage veröffentlicht und ist zu dem Schluss gekommen, das wäre ein Muster. Ist das die bittere Wahrheit?
Das wage ich jetzt einfach nicht als Fakt anzunehmen, weil ich es nicht kenne in Zahlen. Aber ich will nur ganz kurz trotzdem zur Diskussion vorher sagen, ich fühle mich wirklich ein bisschen wie 2015 oder früher. Und ich bin da ganz ehrlich ganz beim Herrn Mansour, wenn er sagt, man muss doch das eine nicht relativieren, ohne das andere zu schmälern. Na, also
ich versuche nur zu erklären, dass Vergewaltigungen auch woanders begangen werden,
in weit größeren Zahlen natürlich. Und das wissen wir alle. Aber nochmal, der Punkt ist ja wohl richtig zu sagen, wenn wir uns die kulturellen Hintergründe anschauen und wie da grundsätzlich in diesen Ländern das Frauenbild ist, müssen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Und dass es auch Österreicher gibt, die solche Dinge machen, auch nicht. Aber genau dieser Reflex, und das kam ja in Ihrer Ankündigung, das hilft dann immer nur den rechten Parteien. Das ist die falscheste Argumentation, die man bringen kann, finde ich. Und da hat sich übrigens, finde ich, auch nichts geändert seit 2015. Wenn man sich jetzt in Deutschland und Österreich noch drüber streitet, wenn solche Dinge passieren, ob man zum Beispiel das Herkunftsland des Täters nennt. Wenn es dann allen besser geht, kann man auch gerne Deutschland und Österreich dahinter schreiben, wenn wir es bei allen nennen. Aber dass man da irgendwie trotzdem versucht, ohne irgendwelche Vorbehalte, und ich glaube, wir sind alle keine Ausländerfeinde und wollen alle, dass Integration gelingt, aber wenn man dadurch irgendwie Problemen begegnen kann, schon im Vorfeld, und schauen, wo sind denn da die Probleme, dann muss man es doch auch machen. Weil entstehen nicht so genau überhaupt rechte und sehr rechte Parteien, indem man die ganze Zeit wegschaut. Also haben wir nicht genau das gelernt.
Ich würde sogar behaupten, dass Ihre Argumente genau die rechten Parteien bestätigen, nicht meine. Und ich will nur ganz kurz sagen, ich bin nicht nur Theoretiker, der in Talkshows sitzt. Ich arbeite in Gefängnissen, in Willkommenklassen. Ich bin tagtäglich mit solchen Menschen und ich schätze sie sehr. Und ich gebe ihnen recht, das ist keine homogene Gruppe. Aber trotzdem gibt es Probleme, die ich benennen will, ohne dass ich dann von Ihnen den Vorwurf bekomme, ich wäre hier jemand, der Hass schürt. Das sind die Realitäten, die Sie und andere nicht sehen wollen.
Ich habe Ihnen nicht vorgeworfen, dass Sie Hass schüren. Sie haben mir vorgeworfen, dass ich eine furchtbare Tat relativiere.
Ja,
das haben
Sie.
Das ist die Wahrheit.
Haben Sie auch.
Und das Frauenbild in diesen Ländern, da brauchen Sie mir nichts erzählen. Das ist mir ja klar. Und dass ich das ablehne, ist ja auch klar. Mhm. Das verteidige ich ja nicht damit, indem ich sage, schauen wir uns bitte einmal die Kriminalstatistik an, da sehen wir auch ganz interessante Sachen, nämlich dass in Österreich ein Drittel dieser Vergewaltigungen in der Familie mehr oder weniger passiert.
Das ist klar, dass es in der Familie passiert, absolut.
Im Grunde ist es völlig,
und die Morde übrigens auch.
Völlig egal, weil wenn wir uns anschauen, seit 1975 ist die Kriminalitätsrate gegen Frauen 90% von Männern. Ja. Was hat die Politik nicht gemacht oder was hat sie gemacht, dass seit 1975 die Rate, diese Prozentzahl nicht gesunken ist? Warum ist es nicht 80% in den 2000er Jahren gewesen, wo dann vielleicht der Rest von Frauen ausgeübt wird? Nein, die Taten werden nach wie vor zu 90% von Männern ausgeübt. Und da ist mir eigentlich jede Statistik Bovidel.
Aber die zentrale Frage, Herr Höllwart, muss doch sein, wie können wir das in Zukunft verhindern?
Ja.
Immer wieder passieren solche Fälle. Wir sind dann schockiert, wir sind fassungslos. Dann machen wir normal weiter, bis der nächste schockierende
Richtig.
Fall passiert.
Richtig.
Wie viel Verantwortung trägt hier auch der Staat?
Der Staat trägt eine ganz massive Verantwortung, weil der Staat hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seiner Bevölkerung, vor allem gegenüber den Frauen und den Kindern. Und das ist das große Problem. Der Staat ist auch verantwortlich, dass dieses Thema, wenn man es aufgreift, dann sofort in ein rechtes Eck geschoben wird. Fakt ist, kein Österreicher ist gegen Flüchtlinge. Jeder, würde ich mal behaupten, die meisten Österreicher sind dazu bereit, politische Flüchtlinge, die aus einem Krieg kommen, gerne aufzunehmen. Das war Österreich immer. Oder Europa, sagen wir mal. So, jetzt kommen aber Personen, die natürlich dieses Flüchtlingsbild für die Bevölkerung völlig beschädigen und kaputt machen. Und das liegt daran, dass die Politik nicht in der Lage ist, erstens ein entsprechendes Asylverfahren, das auch entsprechende rechtsstaatliche Garantien den Asylwerbern garantiert. Und da habe ich mit meinem Kollege mit mir einen Forderungskatalog dem Innenministerium vorgestellt und hatten auch Vorsprache in höchster Instanz sozusagen in der Sektion.
Was steht da drinnen in diesem Katalog, ganz konkret? In diesem
Forderungskatalog haben wir gefordert oder fordern wir, dass das Problem abseits der europäischen Problematik, aber wenn die Asylwerber hier in Österreich sind, schon einmal völlig falsch beginnt. Das erste Interview, da ist kein Anwalt dabei. Das sind meinetwegen irgendwelche NGOs, die sind keine Anwälte und das sind Dolmetscher, die keine gerichtlich beideten Dolmetscher sind, sondern das sind Amtsdolmetscher. Die sind bei jedem Verfahren dort, die kennen die Beamten dort und die korrigieren das auch gar nicht. So, und hier ist schon einmal das Übel. Es gibt im Strafverfahren, gerade bei jugendlichen Straftätern, wenn sie verhaftet werden, den anwaltlichen Journaldienst, weil es ist relativ neu, dass junge Erwachsene und Jugendliche, wenn sie verhaftet, polizeilich festgenommen werden, ein Anwaltszwang vor Ort ist, der nur für diesen Zeitraum der polizeilichen Einvernahme dort ist. Das wird von der Republik gezahlt, sollte sich der Beschuldigte das nicht leisten können. Warum kann man, und das kann sich Österreich leisten, warum kann nicht beim Erstinterview ein absoluter Anwaltszwang sein im Rahmen eines ähnlichen Journaldienstes, dass zumindest die Rechte und die Aufklärung einmal über den Anwalt erfolgt und andererseits auch ein gerichtlich beideiter Dolmetscher in der entsprechenden Landessprache, weil wir sehen oft, dass hier gerade in Afghanistan derart viele Dialekte sind, dass da teilweise Dolmetscher sind, die die eigene Landessprache gar nicht richtig übersetzen und da offensichtlich Nuancen sind, dass da etwas Falsches rauskommt. So, und dann kommt der erste Bescheid und der wird dann beeinsprucht. Und dadurch zieht sich auch natürlich das Verfahren in entsprechende Länge, weil natürlich es ein leichtes ist für jeden Anwalt, einen derartigen Bescheid dann zu heben. Und das war unsere erste Forderung, dass hier mal die Quelle entsprechend gesichert ist. Und dann, was die Straftaten anbelangt, weil das hatten wir im Fall Leonie, dass das Asylverfahren, das schon relativ lange dauert, grundsätzlich gerade bei straffällig gewordenen Tätern eine sogenannte Überholspur stattfindet, dass diese Verfahren, die sich auch gleichzeitig im Asylverfahren befinden, möglichst schnell und natürlich unter rechtsstaatlichen Dings zu einer Entscheidung kommt. Damit hat die Bevölkerung subjektiv das Gefühl, man kümmert sich um diese Straftäter und diese Asylwerber bevorzugt, weil die sich wohl verhalten, die sind eh in
also dem Verfahren. Schnellere Asylverfahren, gerade bei straffälligen Tätern. Stimmen Sie zu? Sie haben genickt, Herr Mansour.
Absolut. Also erstmal, ich rede hier auch im Namen von gesetztreuen Flüchtlingen, die natürlich auch noch mehr schockiert von solchen Fällen, weil sie werden auch verantwortlich machen. Und da müssen wir ein System schaffen, wo Integrationsbemühungen belohnt werden und Desintegration bestraft werden. Auch mit einer Ablehnung der Asylantrag, wenn es sein muss. Zweitens, die Lage im Nahen Osten, in Afrika, wird auch in den nächsten Jahren nicht besser sein. Das heißt, wir werden immer wieder Flüchtlingswellen haben. Wir müssen aber endlich begreifen, dass wir mit Mottos wie wir haben Platz nicht wirklich Integration betreiben sollen, sondern Integrationsbemühungen sind begrenzt. Integration bedeutet Ressourcen. Wenn wir über Integration sprechen und das ist in diesem Fall komplett gescheitert, dann müssen wir das umdenken. Das bedeutet, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Menschen und wir haben nur eine begrenzte Möglichkeit. Wir müssen priorisieren. Wer aus wirklich Kriegssituationen kommt, müssen wir helfen und ermöglichen, in diese Gesellschaft auch emotional anzukommen. Und andere Menschen müssen wir auch den Weg zurück zeigen in ihren Heimatländern oder woanders.
Also ein konsequentes Vorgehen auch hier.
Und das ist nicht vorhanden.
Jetzt gibt es aber auch diese Fälle, Herr Lackner. Wir haben einen gut integrierten Asylwerber, der bei uns eine Lehre gemacht hat, der Deutsch gelernt hat, der im Dorfverein gut integriert ist. Und der wird dann abgeschoben, weil er aus einem sicheren Land kommt. Ja. Und dann gibt es die straffälligen Asylwerber, die Staat Frauen verachten, nicht abgeschoben werden, weil sie aus einem unsicheren Land kommen.
Aber da müssen Sie nicht mich fragen, da fragen Sie bitte den Innenminister. Es gibt seit 20 Jahren...
Aber ich frage Sie, was läuft hier falsch?
In 20 Jahren stellt die ÖVP den Innenminister und zwei Jahre davon die FPÖ, der Herr Kickl. Und das waren keine Jammerlappen, das waren schon gestandene Persönlichkeiten, die schon am Tisch gehabt haben, wenn da was nicht gepasst hat bei einem Afghanen oder bei irgendjemandem. Also das läuft falsch, wenn das so läuft, dass wir gut integrierte Menschen rausschmeißen. Ich bin da selber Augenzeuge geworden bei einer Diskussion mit dem damaligen Bundeskanzler Kurz. Da war ein Hotelier aus Salzburg, der hatte zwei afghanische Lehrlinge. Die waren bestens integriert, haben wunderbar Deutsch gekonnt und haben Koch, glaube ich, gelernt. Oder, ich glaube, Koch.
Mangelberuf.
Köche waren sie. Ja, es war irgendein Mangelberuf. Es war ein großer Hotelbetreiber in Salzburg. Und er hat zum Bundeskanzler Kurz gesagt, die zwei werden jetzt in 3 Wochen rausgeschmissen. Die werden abgeschoben. Können sie nicht irgendwas machen, dass die da bleiben können? Die können gut Deutsch, ich brauche die in meinem Betrieb. Und der Kurz hat gesagt, nein, das geht nicht, das ist ja ein Pull-Faktor. Ist das gescheit? Ist das klug? Wie halten Sie das für?
Ich bin absolut bei Ihnen. Nein.
Aber trifft dann die Härte unseres Systems, Herr Höllwart, immer die Falschen?
Ja, so wie Leonie als i-Tüpfelchen. Und man muss ehrlich sagen, bei der abgeschobenen Schülerin hat sich der VfGH dann letztendlich entschieden, dass die Abschiebung rechtswidrig war. Ja? Da ist aber auch das Thema, dass gerade die Integration hier völlig falsch läuft. Ja? Was willst du mit einem Asylbewerber, der aus Afghanistan kommt oder Syrien, der dort seit 25 Jahren lebt, seine Frau zurückgelassen hat und die Kinder und alleine hergekommen ist, sei es aus welchen Gründen auch immer, und hier dann 10 Stunden oder 15 Stunden Ethikkurs macht und dann als sozusagen integriert gilt. Ja. Das ist einfach eine Verhöhnung der österreichischen Bevölkerung und dafür ist der Staat verantwortlich. Und ich verstehe nicht, ein Politiker hat gesagt, es wäre der Politik gut geraten, mal intellektuell ein bisschen aufzurüsten. Und wenn man sich teilweise die Politiker ansieht, die doch maßgebliche Entscheidungen treffen und deren Ausbildung dem gegenüberstellt, fragt sich natürlich schon der eine oder andere, was legitimiert ihn, über so ganz wesentliche Entscheidungen und Probleme zu urteilen oder entsprechende Gesetze zu machen oder abzustimmen im Nationalrat. Und das ist ein Problem. Und die Integration als solche, die läuft völlig falsch. Gerade Sport zum Beispiel. Ja, also ich weiß es, weil ich auch sehr im Sport involviert bin, aber der Sport war schon jeher eine Motivation für Integration.
Ein verbindendes Element.
Von Politik, Kultur, Glauben. Und davon sieht man überhaupt nichts in der Integration. Mhm. Was ist mit den Arbeitsplätzen? Wir haben zigtausende Asylwerber, die durchkommen.
Aber das ist ein springender Punkt, ja, um auch jetzt bei dem Beispiel von Herrn Lackner zu bleiben. Ja. Wir brauchen dringend Köche.
Natürlich.
Wir brauchen dringend Kellner. Wir brauchen Lkw-Fahrer, also auch die geringer Qualifizierten, nicht nur die Fachkräfte und Wissenschaftler. Und wie können wir es schaffen, Herr Mansour, dass die Menschen nicht nur in unser Sozialsystem zuwandern, sondern dass sie auch in den Arbeitsmarkt einwandern?
Indem wir das überhaupt nicht ermöglichen, indem wir Integrationsbelohnen. Also wenn Leute, egal aus welchem Land sie hierher gekommen sind, wenn sie die deutsche Sprache gelernt haben, wenn sie nicht Straftaten begangen haben, wenn sie gut integriert sind, dass wir ihnen belohnen und ermöglichen, in diesem Land auch zu bleiben und die anderen den Weg zurück. Das Problem ist, dass wir Integration meistens nur als Sprache plus Arbeit minus Kriminalität definieren und komplett vergessen, dass es um Werte geht und Wertevermittlung. Menschen kommen in diesem Land an, wenn sie einfach die Werte dieser Gesellschaft als Chance betrachten und nicht als etwas, was sie abwerten. Und das passiert natürlich nicht mit ein paar Wertevermittlungskurse, sondern es ist Begleitung. Und diese Begleitung braucht Zeit. Das ist Sport. Das ist einfach auch Möglichkeiten, Zugänge zu ermöglichen in der Mehrheitsgesellschaft, dass man sich begegnet. Solange das nicht passiert, wird Integration immer scheitern. Und das scheitert nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, weil wir nicht wirklich verstanden haben, was das bedeutet.
Darf ich Ihnen dazu eine Frage stellen?
Bitte.
Wären Sie zum Beispiel dafür, dass man die Grenzen oder die Schwellen vor der österreichischen Staatsbürgerschaft senkt? Um österreichischer Staatsbürger zu werden, muss der Bewerber für die Staatsbürgerschaft 1.600 Euro bezahlen, wenn er seine Frau mitnimmt in die Staatsbürgerschaft, einen weiteren 1.000er und für jedes Kind 330 Euro. Für diese Familie kostet es ungefähr 3.000 Euro. Euro die Staatsbürgerschaft zu bekommen, nachdem sie Deutsch können, die Kinder sind vielleicht schon da geboren und so weiter, aber sie sind Staatsbürger eines anderen Landes und können sie das einfach nicht leisten oder sagen, meine 3.000 Euro also überhaupt, mache ich was anderes. Wären Sie dafür, dass man die denen die Staatsbürgerschaft gibt, dann dürfen sie nämlich auch wählen. Das wäre dann doch eine dieser positiven Maßnahmen, von der Sie gesprochen haben.
Wir haben diese Debatte in Deutschland.
Jeder dritte Mensch, der in Wien wohnt, darf nicht wählen.
Ist mir egal, ob er wählen oder nicht.
Die Wahlfreiheit hat doch nichts mit seiner Einstellung zur Ethik und zur Moral in Europa zu tun.
Aber er wird sich integrierter fühlen, wenn er mitbestimmen kann. Wenn wir schon integrieren, wir reden ja von Integration.
Sie haben mich gefragt, glauben Sie wirklich, dass jemand, der die Staatsbürgerschaft erlangt oder eine schnellere Aussicht hat, darauf eine Staatsbürgerschaft zu erlangen, dass ihm dadurch seine moralischen Vorstellungen gegenüber Mädchen und Frauen sich verändern?
Ich würde gerne Ihre Frage beantworten.
Menschen, die hier nicht Österreicher sind, kommen ja jetzt nicht aus Afghanistan, sondern aus Kroatien, aus Deutschland, aus anderen EU-Ländern.
Ich würde gerne Ihre Frage beantworten.
Aus Serbien, sehr viele natürlich.
Herr Mansour,
Sie haben ja eine Frage gestellt.
Eine winzige Gruppe.
Wir haben genau diese Debatte gerade in Deutschland über die Einbürgerung oder Erleichterung der Einbürgerung. Ist mir egal, ob Leute in Deutschland oder in Österreich leben, die nicht wählen gehen. Damit jemand wählen gehen darf, muss er Staatsbürger werden. Ja. Und Staatsbürger werden ist ein Prozess, der belohnt wird, wenn man integriert. Ja. Wenn Menschen integriert sind, dann will ich, dass sie keinen Cent bezahlen und schnell wie möglich Teil dieser Gesellschaft sein. Aber das ist kein Automatismus dabei. Das heißt, diejenigen, die vielleicht 20 Jahre hier und nicht integriert sind, nicht angekommen sind, die werden diese Gesellschaft ablehnen, ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht schicken, sie haben nicht das Recht, sich einbürgern zu lassen. Und es ist egal, ob das 300 oder 3.000 Euro kostet.
Diese Debatte ist gerade in Berlin ganz stark. Frau Schneider, wo Sie arbeiten seit 3 Jahren mittlerweile, Nancy Faeser will die Schwellen für die Einwanderung senken. Bei besonders vorbildlichem Verhalten soll es die Staatsbürgerschaft schon nach 3 Jahren geben. Wäre das ein Modell auch für Österreich?
Ja, ich meine, das kann man schon vorstellen. Ich freue mich schon, weil in 2 Jahren kann ich es dann selbst beantragen, die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann dürfte ich auch wählen. Also ich verstehe Ihren Punkt tatsächlich und da würde ich sogar da ein bisschen widersprechen. Also ich finde schon, dass es was mit einem Menschen macht, wenn er weiß, er kann auch politisch mitsprechen. Dass es aber trotzdem eben nur ein Punkt unter vielen sein kann, stimmt auch. Aber in Deutschland, das wäre jetzt wahrscheinlich zu lange, um das aufzubreiten, aber läuft die Diskussion gerade ein bisschen aus dem Ruder, weil momentan gerade alles vermischt wird. Also da geht es einerseits um die erleichterten Einbürgerungen, andererseits eben um Fachkräftemängelbeseitigung und andererseits um irgendwie illegale Einreise zu begrenzen. Also das ist echt eine ganz große Kiste und ich weiß nicht, ob sich die Ampel dann gefallen tut, das gerade alles gleichzeitig zu diskutieren.
Mhm. Aber sind Sie der Meinung, wenn wir von Zuwanderern erwarten, dass sie auch in den Arbeitsmarkt einwandern, dass sie uns helfen, gerade bei Mangelberufen, dass wir ihnen auch die gesellschaftliche Teilhabe dann früher erleichtern müssen?
Ja, also würde ich persönlich absolut so sehen. Und da geht es ja eben um diese Punkte. Wenn jemand willens ist, hier nicht nur temporär sich aufzuhalten und eben seine Familie zurückzulassen, sondern sagt, ich würde gerne hier leben, auch mit meiner Familie, mich in die Gesellschaft eingliedern. Und diese Diskussion finden wir in Österreich ja schon ewig, wann Asylwerber irgendwie arbeiten dürfen. Und eben dann passieren so Dinge wie Menschen, die schon hier arbeiten, werden abgeschoben. Das versteht ja wirklich gar niemand. Also ich glaube auch, dass Arbeit echt ein integraler Bestandteil natürlich dessen ist, um hier anzukommen. Weil wir wissen es alle, oder in einem Job hat man Menschen um sich, die einem auch vorleben, wie es hier so funktioniert. Also ich bin grundsätzlich aus sehr liberaler Perspektive immer dafür, dass es Menschen einfacher gemacht wird, irgendwie Grenzen zu überschreiten und sich ein Zuhause aufzubauen. Wo ich aber trotzdem nicht verneine, was Achmed Mansour schon ausgeführt hat, dass das ein bisschen mehr ist als nur die Staatsbürgerschaft per
se. Das ist der Fehler auch in diesem Vorhaben, dass es halt diese Integrations gar nicht Faktoren, also das wird nicht befragt, sondern nach 3 Jahren, wenn ich dann sozusagen Staatsbürgerschaft das gemacht habe, 30 Fragen richtig beantwortet.
10 Jahre.
Wir reden jetzt von Deutschland. Fünf Jahre normal, 3 Jahre beschleunigt. Aber trotzdem, ob jemand integriert wird, ob jemand antisemitisch ist, ob jemand seine Tochter zum Schwimmunterricht schickt, wird gar nicht gefragt oder überhaupt überprüft. Und das halte ich für zu wenig, wenn es darum geht, Integrationsbemühungen zu belohnen.
Tatsache ist, dass die Menschen, vor allem in Österreich, immer mehr das Vertrauen in unsere Regierung und in die Politik verlieren. Das ist das Ergebnis des neuen Demokratieindex von SORA. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Die Teuerung, der Krieg, Corona und noch dazu die ungelöste Asylfrage. Österreich befindet sich im Krisenmodus. Und das setzt den Menschen schwer zu. Wie schwer, das belegt der aktuelle Demokratiemonitor des SORA-Instituts. Noch nie waren die Österreicher so unzufrieden mit der Politik wie heute. Nur noch 33% der Österreicher vertrauen der Bundesregierung. Und nur noch 34% finden, dass das hiesige politische System gut funktioniert. Das ist der tiefste Wert seit Erhebungsbeginn im Jahr 2018. Wie schwer das Vertrauen in die Demokratie erschüttert ist, zeigt noch ein anderer Wert. Der Wunsch nach einem starken Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, gewinnt immer mehr Anhänger. Erstmals wird er von keiner Mehrheit mehr abgelehnt.
Frau Schneider, ist das jetzt ein PR-Problem unserer Regierung oder ist die Politik tatsächlich so schlecht?
Ich finde, über diesem ganzen Thema hängt so ein bisschen die Frage, ist jetzt irgendwie unsere Demokratie am Ende, wie es ja schon seit ganz vielen Jahren heißt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mit dem Titel schon gelesen habe, oder? Demokratie am Ende, das glaube ich mitnichten. Und übrigens kommt ja auch aus dieser Umfrage raus, dass die Leute nicht mit Demokratie per se, also dem System unzufrieden sind, sondern vielmehr mit dem Personal, was man, ich glaube, in Österreich sehr gut verstehen kann, wenn man so die letzten 5 Jahre betrachtet. Aber ich nehme an, in Deutschland wäre es jetzt nicht viel anders. Und das ist ja der grundlegende Punkt. Also wie Krisen, oder? Die waren ja auch gerade alle im Video zu sehen, also von Corona bis jetzt Inflation und Energiekrise. Krisen sind immer Staatszeiten, oder? Und je mehr sich die Menschen daran gewöhnen, dass der Staat sich um Dinge kümmert und Probleme löst, desto anspruchslustiger werden sie auch. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ist doch so. Während Corona, das war ja das reinste Eigenverantwortungsabtrainierungsprogramm. Und sind wir sofort in die nächste Krise geschlittert. Und ich verstehe natürlich jeden Menschen, der jetzt zum Staat schaut und sagt, die Inflation ist so schlimm, ich kann mir bald nichts mehr leisten, hilf mir doch bitte. Naja, aber die Mittel sind begrenzt und während Corona hat schon die Gießkanne herhalten müssen, wiederum in Österreich und in Deutschland. Und die Regierung steht da halt bald sehr nackt da, muss man so sagen. Ich beneide niemanden im Moment in der österreichischen Regierung, aber das ist echt auch so ein Umgangsproblem, finde ich zumindest, mit den Bürgern. Also nie irgendwie zu glauben, dass sich Bürger auch in manchen Dingen zumindest selbst behaupten können, für Sachen selbst Verantwortung übernehmen können und nicht ständig gerettet oder irgendwie als Opfer betrachtet werden.
Aber unterm Strich haben wir immer noch einen Wohlstand, um den uns viele beneiden, viele Länder beneiden. Wir leben in einem der freiesten Länder dieser Welt. Also Herr Lagner, woher kommt dann dieses vernichtende Urteil?
Ja, das ist eine Momentaufnahme. Also das kann sich ganz schnell wieder ändern. Wir hatten im März 2020, das ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre her, hatten wir die größte Zustimmung zu einer Regierung, als die wir je hatten in den letzten 15 Jahren, glaube ich. Das war die Zeit, in der die Regierung Kurz damals noch diese ganz strikten Corona-Maßnahmen eingeführt hat. Mit Lockdown, mit allem, was es gibt.
Wahnsinnig
unpopulär, was würde man glauben. Aber die Regierung war ganz, ganz oben, weil sie eben Tatkraft gezeigt hat und Entschlossenheit. Ja? Das Gleiche passiert in abgeschwächter Form, aber doch auch hier immer noch dem Wiener Bürgermeister Ludwig, der auch strengere Maßnahmen verordnet. Ich weiß, das gefällt Ihnen nicht. Sie haben ja das Impfgegner-Volksbegehren gemacht. Aber der strenge
Gegner, sondern gegen die Impfpflicht, ja, ist Unterschied.
Ludwig macht das ähnlich, wie Kurz damals gemacht hat. Also doch sehr strikte Maßnahmen mit der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das kommt gut an. Das heißt, Entschlossenheit wird in der Politik belohnt. Wankelmut, Unsicherheit, Unentschlossenheit und wenn man nichts weiterbringt, das trägt nicht dazu bei. Und darum ist die Regierung jetzt schlecht benannt. Ja. Aber das ist nichts. Ich werde dann vielleicht noch was vorlesen, warum ich glaube, dass das nichts Grundsätzliches ist, sondern dass es wirklich eine Momentaufnahme ist, jetzt nach den ganzen Skandalen.
Eine Momentaufnahme, Herr Mansour.
Also ich sehe 3 Ursachen, die das, was Sie sagen, widersprechen. Erstmal, ich glaube, was wir nicht verstanden haben, wir leben im Zeitalter des Postfaktischen. Das heißt, Emotionen spielen viel, viel, viel eine bessere oder größere Rolle als Fakten. Und ich glaube, das haben unsere Politiker im Großen und Ganzen gar nicht verstanden. Das heißt, wir sind am Anfang der Zeitalter der Populisten. Das sehen wir in Schweden, das sehen wir in USA, das sehen wir in Israel, das sehen wir in Italien, das sehen wir in Deutschland und werden das hier. unsere Politiker, vor allem die
Mitte... Seit 30 Jahren. Also, wir sind schon
ja, aber das konnte noch viel schlimmer sein. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was nur Österreich betrifft, sondern solche Umfragen kann man überall in Europa, vielleicht in der Welt sehen. Das ist problematisch. Da müssen wir auch Wege finden, wie wir vielleicht auch das Vertrauen der Menschen wieder gewinnen und vielleicht auch Emotionen schaffen und dieses Thema nicht nur die Rechtsradikalen geben. Zweitens, die Debattenkultur ist komplett kaputt. In Europa insgesamt, aber vor allem in Deutschland und Österreich. Themen moralisierend darzustellen, wie in Corona oder jetzt im Krieg, aber auch wenn es um Klima geht, hilft niemandem. Die Menschen werden nicht mitgenommen, sondern sie entwickeln eine Trostreaktion, psychologisch gesehen, die dazu führt, dass das Vertrauen gar nicht da ist. Und drittens, wir haben Politiker, die wirklich den Anschluss verloren haben an die Realität. Mhm. Zum Teil wissen sie nicht, was der normale Mensch im Alltag
durchmacht. Aber da müssen wir uns doch die Frage stellen, warum, Sie haben gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Populisten, warum es diese Populisten schaffen, die Menschen von sich zu überzeugen.
Weil sie die Komplexität sozusagen vereinfachen und Emotionen schaffen und Schwarz-Weiß-Bilder geben. Und das kann jeder irgendwie damit was anfangen, statt wenn man diese Komplexität, die wir in Realität haben, wiederzugeben.
Mhm. Wir sehen es in Österreich, da profitiert gerade die FPÖ massiv von der aktuellen Asylkrise. Die kann ihren Vorsprung auf Platz 1 sogar noch weiter ausbauen, laut einer ganz aktuellen Umfrage. Aber ist nicht die Frage auch viel mehr, was für einen Politiker Typ sich die Menschen wünschen? Ist das ein Politiker, der eben harte Kante zeigt, der getreu seinen Prinzipien bleibt, der seine Pläne knallhart durchzieht? Oder ist es einer, der sich auch mal selbst korrigiert, Frau Schneider?
Sie wollten gerade was sagen?
Ich möchte nur eines kurz einwerfen, Demokratieverlust, ja. Ich würde jetzt auch keine Corona-Debatte machen, ja. Also wir waren keine Impfgegner, sondern gegen die Impfpflicht. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil das ist auch das Thema. Es war einmalig, wie es der Regierung gelungen ist, gerade in dieser Phase, in diesem Zeitraum, die Bevölkerung gegeneinander aufzuhusten. Und das hat einen Demokratieverlust, wenn sie... bin ich unterm Stehen bei Ihnen auch, dass eine kurze Sicht ist. Aber es ist ihr gelungen. Problemlos. Niemand hat sich gewehrt. So. Und Demokratieverlust ist natürlich das, was die Politiker machen, auch in Kriminalfällen. Wie kommt das Opfer dazu, dass es auf seine Kosten sitzen bleibt, kein Schmerzensgeld bekommt? Warum greift der Staat hier nicht ein, so wie bei Unterhaltszahlungen gegen Kinder? Wenn der Vater nicht zahlen kann, springt im Endeffekt der Staat ein als Überbrückung. Warum werden Schmerzensgelder nicht vom Staat übernommen? Und man muss auch eines sagen, Social Media. Es gibt einen koreanischen Autor, der hat die Infokratie beschrieben. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass in Zeiten Social Media viele Menschen, viele, die überhaupt keine Ahnung haben, durch kleine Postings, durch irgendwelche Aussagen, ich will mein Haus verkaufen und der Staat muss es zahlen, beispielsweise, eine große Gruppe sehr schnell versammeln kann und damit unter Umständen auch Druck auf die Politiker macht und Demokratie macht. Früher hat es Könige, Kaiser gegeben, ja gut, jetzt auch noch Könige, aber dann hat es einen Diktator gegeben, ja, und Demokratien mit politischen Parteien, Oppositionen. Da war alles irgendwie in einer geordneten Regelung. Durch diese Infokratie haben Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, mehr Macht auf Demokratie einzuwirken, die es früher nicht gegeben hat. Und das glaube ich schon auch, dass das eine Ursache ist, warum ein Demokratieverlust neben Regierung und alles andere
stattfinden
kann.
Aber ich möchte mal zu meiner Frage zurückkommen, Frau Schneider. Welchen Politikertyp wünschen wir uns? Ja, wie in dieser Umfrage von Sora haben wir gehört, zum ersten Mal ist es so, dass sich viele einen starken Führer wünschen. Ich finde das Wort historisch belastet. Da sagen wir starke Hand, also einer, der Kurs hält. Oder wünschen Sie sich einen, der sich auch mal selbst korrigiert?
Ja, also ich glaube, ich bin ganz weites entfernt von irgendwie mir irgendeinen Führer zu wünschen. Aber ich glaube wirklich, das, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir in dieser Zeit der ständigen Krisen, es irgendwie auch verständlich ist, dass Menschen, die sich übrigens auch nicht täglich mit Politik beschäftigen, wie wir alle, sich einfach mal erwarten, quasi ihre Stimme abgegeben zu haben und dann regelt das eben irgendwer und dann hilft ihnen wer aus der Corona-Krise raus, aus der Inflation raus, etc. etc. Ich glaube nicht, dass Menschen generell so willfährig sind und einfach nur nach dem Menschen zu rufen, der ihnen jetzt das Leben diktiert. Das glaube ich nicht, aber es stimmt wohl auch. Sebastian Kurz ist das beste Beispiel, dass ein Anna sie wirklich hinstellt und eine Linie durchzieht, dass das Menschen offensichtlich attraktiv finden. Angela Merkel war ja ganz andere Politik, wenn man das so will, war ja mehr sozialdemokratisch als sonst was, aber war auch ihre Person, die den Menschen dann quasi gefolgt sind. Also so starke Personen offensichtlich gefallen den Menschen schon. Mhm. Aber da will ich nochmal auf das zurückkommen, was ich vorher meinte. Ich glaube, dass wenn eben die Situation ist, so wie sie jetzt ist, dass Menschen immer mehr erwarten von der Politik und auch immer mehr vom Staat, dass eben alles geregelt wird, alles nämlich, dann kann man ja nur verdrossen werden, weil der Staat kann nicht alles regeln, das soll er bitte auch gar nicht müssen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da gerade rauskommen, weil eben uns jagt ja wirklich eine Krise nach der anderen.
Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen das will. Die Mehrheit der Menschen will im Ruhe gelassen zu werden.
Wirklich?
Die Mehrheit der Menschen wollen, dass sie einfach Lösungen natürlich in ihre Politik mit integrieren, aber ich will nicht, dass der Staat mir immer wieder irgendwie was vorschreibt. Das ist, glaube ich, haben die Leute komplett satt. Ich glaube, dass es nicht um einen Typ von Politiker geht, sondern um Inhalte. Und die Inhalte, die unsere Politik repräsentiert, beantwortet nicht die Fragen der Menschen, die sie oder ihre Sorgen, die sie haben. Und deshalb haben Populisten viel einfacher Weg, Emotionen zu schaffen, einfache Antworten anzubieten. Und die Mehrheit der demokratischen Parteien und Politiker sind weit weg von der Realität der Menschen und beschäftigen sich damit nicht.
Ich stimme Ihnen das erste Mal heute zu, wie Danke, bei der Definition des Populisten. Nur es gibt nicht dieses Gegensatz Demokratie und Populismus. Wir hatten in Österreich den ersten wirklichen Rechtspopulisten mit Jörg Haider. Ja, das war ein klassisches Modell, aber ich würde nicht sagen, dass er kein Demokrat war. Ja, detto dasselbe jetzt von der jetzigen
FPÖ. Können Sie auch gar nicht.
Na, würde ich nicht behaupten, natürlich nicht.
Ich meinte jetzt demokratische Partei.
Das ist kein Gegensatz, aber nur zu dieser wirklich verstörenden Geschichte mit dem starken Mann. Wie viele Menschen wünschen sich einen starken Mann? Und da ist in dieser Sora-Erhebung, die Sie zitiert haben, sagen, stimme sie, es sollte einen starken Führer geben, dem stimmen 11% sehr zu und 15% ein bisschen zu. Also 26% würden, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung würde das sehen, dass es einen solchen starken Führer gibt. Nun ist diese Frage ja nicht das erste Mal gestellt worden. Ich habe mir da ein Buch rausgesucht zu Hause von Peter Ullram. Das ist ein angesehener Meinungsforscher.
Aber Sie lesen uns da jetzt nichts vor,
ja? Ich lese Ihnen nur eine Zahl vor. Es glaubten im Jahr 1987 bei einer Umfrage 49% und nicht 26 wie jetzt, dass es einen starken Mann geben soll. Und im Jahr 1980 waren es 22, ungefähr so viel wie jetzt. Also es ist, auch das hat natürlich immer Konjunkturen bei bestimmten Ereignissen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung zu solchen Dingen neigt. Wenn es eine Gefahr für die Demokratie gibt und eine Aushöhlung, dann sehe ich das darin, dass wir in manchen Bundesländern in Österreich auf dem Weg zurück zum Zensuswahlrecht sind. Wenn in Wien ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen darf, dann sind wir schon, und zwar aus sozialen Gründen, das sind die Leute, das sind Großteil Arbeiter und kleine Angestellte, dann sind wir am Weg zum Zensuswahlrecht. Und da muss uns was einfallen, dass wir das anders machen können. Es gibt ja zum Beispiel, dürfen bei uns EU-Bürger bei den Bezirksvertretungswahlen in Wien wählen. Mhm. Das halte ich für sehr
gescheit. Aber das Thema haben wir schon diskutiert heute, Herr Lackner.
Das ist eine wichtige Geschichte. Wenn ein Drittel der Bevölkerung nicht wählen darf, dann ist es wirklich eine Demokratiegefahr. Ne?
Ich möchte aber einen wichtigen Punkt ansprechen, der auch schon gefallen ist in der Diskussion heute. Was viele schon so wahrnehmen, gerade seit Corona, ist, dass sich immer mehr in politischen Debatten, in der politischen Auseinandersetzung zwei verfeindete Lager gegenüberstehen. Wir hören einander nicht mehr zu. Es wird ganz schnell attackiert und diffamiert. Sie, Frau Schneider, können davon ein Lied singen. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann, der hat sie erst vor kurzem auf eine RAF-Liste zur Fahndung als Terroristin ausgeschrieben. Was haben Sie ihm getan?
Es war natürlich ein Witz, oder? Er ist ja sehr lustig, dieser Mann. Also ich finde nicht, aber wenn er glaubt. Ich habe ihm gar nichts getan. Ich bin, glaube ich, zu liberal für ihn. Und er hat ja ein bisschen ein großes Problem mit meinem Medienhaus, also Springer. Man muss sich seine Sendung ja nur anschauen. Also gestern war die letzte und er hat da auch wieder ordentlich ausgeteilt, immer in eine Richtung. Dazu vielleicht zwei Dinge. Ich finde, mir ist es herzlich egal, ob er mir da irgendwie auf eine Liste klatscht, weil ich bin immer der Meinung, dass Satire alles darf, weil es ist schließlich eine Kunstform, soll er machen, was er möchte. Dass einige meiner Kollegen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ein bisschen Bauchweh bekommen haben, weil sie selbst auf der NSU-Liste waren, verstehe ich aber auch. Also man möge sich bitte nur mal vorstellen, wenn ein konservativer oder rechter Satiriker sowas machen würde, was dann los wäre in Deutschland, das haben wir so dahingestellt. Aber was mir am allermeisten stört, ist, dass ich diesen Spaß ja bezahlen darf. Weil ich darf zwar nicht wählen in Deutschland, aber ich darf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen. Und da stoßt meine Toleranz dann wirklich an Grenzen. Mhm. Und wenn dann wer zu mir sagt, dass meine Meinungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit, die ich anderen zubillige, offensichtlich so weit nicht reicht, möchte ich bitte anmerken, Meinungsfreiheit heißt nicht Kritikfreiheit. Also ich kann wohl das kritisch sehen, es ihm aber zugestehen. Ich würde mir wünschen,
er aber Sie wollen nicht dafür bezahlen.
Ganz genau. Ich würde mir wünschen, er würde das am freien Markt ausprobieren. Dann kann er alle seine linken Freunde um sich versammeln und Springer jeden Tag verprügeln. Aber danke.
Ich bin bei dir, aber mich stört diese Einseitigkeit, die die öffentlichen, rechtlichen das, ja, bestimmten
er
Themen
hat ja,
darstellen.
Ja, er bedient da halt
nicht das. Nicht nur er, das ist genau, der gesamte URF. Das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen.
Absolut. Und also in Deutschland wird ja der Öffentlich-Rechtliche gerade massiv kritisiert, auch oft wegen politischer Einschlägigkeit. War während Corona ja noch schlimmer. Ja. Da wurde meistens eher eine Meinung präsentiert als zwei. Und das zahlt halt darauf ein. Also nochmal, Jan Böhmermann macht nicht jede Woche Springer, aber er macht es oft und er macht es zu oft. Und man sieht einfach ganz wenig Ausgewogenheit. Und das hat halt schon langsam so ein Geschmäckle, dass was ich mich frage, ist das wirklich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da ständig die Leute, die er nicht mag, nämlich die eher entweder Liberalen oder Konservativen, in ein Eck zu stellen und wirklich komplett lustig irgendwie vor sich herzutreiben.
Schwierig. Und moralisieren.
Ja, komplett Moral.
Erleben
ja.
Sie seither mehr Feindseligkeiten im Internet, auf Social Media?
Mehr als sonst nicht, nein, aber es ist auch sonst schon sehr schön.
Es reicht.
Ja.
Es gibt noch ein Thema, das uns dieser Tage sehr beschäftigt. Das ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Hermann, so die deutsche Fußballnationalmannschaft, die hat zuerst gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar protestiert mit der Maulkorb-Geste, sind dann in der Vorrunde frühzeitig ausgeschieden. Da gab es viel Spott und viel Häme dafür. Wäre es besser gewesen, die Deutschen wären erst gar nicht nach Katar gefahren?
Hätte ich mir gewünscht, nicht nur die Deutschen, sondern alle demokratischen Länder. Ich verstehe auch nicht, warum wir die Debatte so begrenzt betrachten. Ich meine, Katar ist nicht nur problematisch, weil Tausende von Menschen bei dem Bau von Stadien ums Leben gekommen sind oder weil sie ihre Gastarbeiter wie Sklaven behandelt, sondern Katar ist auch die Hauptzentrale des politischen Islam, die kam auch in großen Konflikten mit den arabischen Nachbarländern. Ich erinnere an den Boykottbewegung auch gegen Katar von Saudi-Arabien und Bahrain und so weiter und so fort. Sie finanzieren weltweit islamistische Strukturen, auch hier in Österreich, auch in Deutschland. Und Katar ist ein Land, wo Antisemitismus exportiert wird, wo Islamismus, wo Dschihadismus exportiert wird durch die Al Jazeera-Sender, die natürlich eine ganz klare Agenda auch folgt. All das wurde überhaupt nicht irgendwie erwähnt, wenn es um Katar und die Problematik, die Bühne, die sie bekommt, um jetzt irgendwie sich reinzuwaschen. Das all das macht natürlich das super doppelmoralisch, dass man denkt, mit einer Binde oder mit einer Geste das Problem irgendwie kombinieren kann. Mhm. Das geht nicht. Und ich frage mich, warum unsere Innenministerin, aber auch die Mannschaft, also die Nationalmannschaft, die nur Mannschaft heißt, nicht auch auf Probleme in Europa hinweisen, wenn es um Islamismus geht. Wir müssen nicht nach Katar schauen, um zu wissen, dass Frauen unterdrückt werden, sondern das haben wir auch in Deutschland, genauso wie wenn wir dann Iran betrachten. Mhm. Das ist auch Probleme, die wir in Deutschland und in Österreich auch tagtäglich haben.
Die Fußballer selbst zählen ja zu den Leidtragenden, hatten offenbar den Kopf nicht frei, frühzeitig ausgeschieden. Herr Lackner, wäre es besser, wenn sich die Fußballer auf den Sport konzentrieren und die Politik Politik sein lassen?
Nein, ich finde das schon okay, dass Sportler da Flagge zeigen. Also ich habe mir das ganz gut gefallen, diese Gesten, auch dass die iranische Nationalmannschaft da beim ersten Match nicht mitgesungen hat, das finde ich ganz okay und das habe ich toll gefunden. Das Problem ist, dass man solche Bewerbe in solche Länder wie Katar oder ähnliche vergibt. Das sollte nicht sein, aus vielerlei Gründen, weil das ist zu heiß, dort gibt es diese Arbeitsbedingungen, die völlig unmenschlichen Arbeitsbedingungen, das ist ein Sozial- soziales und ein politisches System, das inakzeptabel ist. Das ist unmöglich. Es soll, das sollte natürlich in Ländern sein, wo das alles gewährleistet ist. Nur, das ist das Problem. Versuchen Sie heute einmal eine Fußball-Weltmeisterschaft in Österreich auszurichten. Versuchen Sie hier 5 oder 6 Stadien, irgendwie neue, große Stadien, neu irgendwo in die grüne Wiese zu setzen, welche Protestmaßnahmen Sie da haben. Das geht ja gar nicht mehr ohne Volksabstimmung. Da haben Sie keine Chance bei einer solchen Volksabstimmung. Das wird abgelehnt von der Bevölkerung natürlich. Darum weicht man eben dann immer mehr in Länder wie Katar oder ähnliche aus, wo die Leute nichts mitzureden haben. Und das ist das Problem.
Da haben Sie völlig recht. Und insofern ist das ja eigentlich nur eine Heuchelei, weil die Vergabe war 2010, ja, war eine Doppelvergabe an Russland und Katar. Und jeder hat sich gegen Katar
ausgesprochen. Aber Russland ist ja auch nicht viel besser bei den Menschenrechten.
Naja, wenn wir da jetzt natürlich negative Beispiele, gibt es auch in Österreich bei Menschenrechten.
Aber die Frage ist, erwarten wir uns dann einfach zu viel vom Fußball?
Ja, die Diskussion hatten wir in Sochi ja auch.
Ne? Das ist schon richtig. Ich kann nicht am Ende des Tages dann sagen, naja, die Weltmeisterschaft findet statt, Tickets sind verkauft, alle Menschen fahren hin. So, Katar ist jetzt der große Menschenrechtsverletzer. Das wusste man schon damals, 2010. Dann hätte man es richtig gar nicht vergeben dürfen. Und die FIFA, ja, mit den ganzen Korruptionsvorwürfen und den Rücktritten des Präsidenten spricht ja auch für sich. Warum kommt jetzt diese Heuchelei zu sagen, naja, das ist ja so schlimm und ich mache meine Armbinde und gebe meinen Bund.
Also sollen wir schweigen?
Nein, aber ich finde schon richtig, natürlich, nur es ändert nichts mehr. Statement wäre es gewesen, wenn die Vergabe gar nicht stattgefunden hätte.
Ja, ich bin absolut bei Ihnen, aber jetzt haben wir diese Situation, Katar nutzt das, um sich wirklich reinzuwaschen. Sie nutzen diese Gelegenheit, um Einfluss zu nehmen. Sie kaufen sogar teilweise Ex-Politiker von uns, die PR-mäßig sie gut darstellen und da muss man dagegen halten. Und deshalb finde ich das absolut in Ordnung. Sie zeigen jetzt das Bild von unserem Wirtschaftsminister, der natürlich Gas vom Katar kauft, das finde ich nicht in Ordnung.
Haben wir auch gekauft.
Genau, genauso problematisch und das zeigt eigentlich, dass Realpolitik
aber sehr schmutzig ist. Aber ist nicht der problematische Punkt, Herr Mansour, dass die Innen- und Sportministerin Nancy Faeser in Katar ist, auf der Tribüne eine Binde trägt, während gleichzeitig Robert Habeck einen 15-jährigen Gasdeal mit den Kataris abschließt?
Ja, besser ist ja nur, dass er vorher in einem Interview gefragt wurde, was er machen würde als Chef der Mannschaft. Also als Mann, naja, er würde es wahrscheinlich riskieren mit dem, also das fand ich wirklich den Peak Doppelmoral. Also er würde einerseits, wenn er der Kapitän wäre, schon irgendwie die Ding tragen, aber dann kniet er sich hin, um irgendwie Gas zu bekommen. Und da merkt man einfach, dass die deutsche Außenpolitik, die vor allem unter den Grünen sehr, sehr wertegeleitet und sehr moralisch aufgeladen wurde, auch dieses ganze feministische Außenpolitik, was ja alles super klingt und auch super ist, wenn man es richtig macht, stößt halt an ihre Grenzen, wenn es um Realpolitik geht. Ja. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, wir brauchen Gas. Wie gut das ist, dass wir jetzt mit Katar diesen Deal abgeschlossen haben, natürlich nicht gut. Wir machen uns abhängig vom nächsten Regime und werden uns dann vielleicht in ein paar Jahren genauso ärgern wie jetzt bei Russland. Vielleicht.
Obwohl wir genug Gas haben.
Ja, wenn wir fracken würden, genau. Was wir nicht machen, ja. So wenig wie wir Atomstrom benutzen. Ja. Also Deutschland ist da schon momentan sehr lustig unterwegs. Und ich finde es aber trotzdem, würde ich den Herrn...
Darf ich nur eine ganz kurze Doppelmoral noch zeigen? Das Bild ja mit dem One Love. Die wird das am Mittwoch bei den Islamkonferenz, der in Berlin stattfindet, nicht zeigen. Die wird Leute hofieren, die genau wie Katar ihre Islamverständnis praktizieren. Und das ist für mich auch doppelmoralisch. Also warum muss man nach Katar gehen, um Werte zu verteidigen, wenn die Arbeit eigentlich vor Ort noch viel, viel wichtiger ist?
Zu Hause, ja.
Das ist schon okay, nicht? Wenn die Innenministerin dort Innenministerin ist. Ja. Nicht? Wenn die Innenministerin mit so einer Binde dort diesen Scheich verstört, das finde ich... ganz wünschenswert.
Ja, aber dann bitte
Oberalbach. Dem Scheich ist das ziemlich egal, ob die mit einer Binde kommt oder nicht.
Ja, nicht ganz. Ich glaube auch nicht, dass Katar profitiert. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jetzt weiß wirklich jeder, was für ein Staat das ist. Also ich
glaube, weil wir kritisiert haben.
Ja, haben sich nichts Gutes getan, glaube ich.
Aber es war dann ja auch lustig, oder? Einerseits bezahlt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland Millionen für die Übertragungsrechte, um dann in jedem dritten Beitrag zu erklären, wie schrecklich das Land ist. Und dann sitzen alle Menschen zu Hause und überlegen sich, wie sie am besten Ablass leisten können, so ein Spiel schauen und dann ganz viel spenden oder so. Also ganz komische Diskussionen, wo man wieder merkt, wie moralisch aufgeladen in Deutschland alles ist. Das ist übrigens auch in Österreich, glaube ich, sehr viel ruhiger. Also das ist in Deutschland ganz schlimm und ich habe ja schon generell meine Probleme mit politischen Statements im Fußball. Ich weiß, auch Fußball ist bisweilen politisch, mag alles sein, aber dass dann alles daran hängt, ob sie jetzt knien wegen Black Lives Matter oder diese Binde tragen, ich denke mir so, irgendwann bin ich echt aus, weil sie sagen, spielt einfach Fußball. Wir finden, glaube ich, alle diese Vergabe nicht in Ordnung. Aber ich bin genau derselben Meinung, das hätte man wissen müssen. Ich dachte mir wirklich die ganze Zeit nur, guten Morgen. Und jetzt sollen wir alle boykottieren. Was soll das jetzt bringen? Also,
aber Fußball können sie nicht nur mehr spielen.
Und ich frage mich wirklich, wie das auf die Außenpolitik abfärben wird in nächster Zeit. Machen wir dann eben auch keine Gasdeals mehr? Haben wir jetzt gemacht, also für Deutschland. Aber wird wirklich diese Werte, die wir tragen, und ob das jetzt Diversity oder Freiheit oder alles ist, werden wir das jetzt in andere Bereiche auch tragen? Oder nur da, wo es nichts kostet, weil sobald es was kostet, auch hallo Manuel Neuer mit der FIFA, machen wir es dann eh nicht.
Also Deutschland ist raus, aber immerhin Moralweltmeister.
So.
Ja.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für die Diskussion heute Abend. Danke Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt eine neue Ausgabe des Pragmatikus und wir sehen uns bereits nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin eine gute Zeit und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.